Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Der Totenkopfschwärmer ist schon ein gewaltiger Brummer. Mit gut 6 cm Körperlänge gilt der Nachtfalter als der größte Vertreter der Schwärmer in Europa. Bekannt ist er vor allem durch die Totenkopfzeichnung auf seinem Rücken. Wir erfahren heute, dass er sich auch auf weite Wanderungen begibt. Außerdem fragen wir, ob es sich lohnt, im Hochhaus Weizen anzubauen oder in Deutschland Fracking-Gas zu fördern. Im Studio ist Arndt Reuning herzlich willkommen. Fracking machte ja die USA zum größten Erdgasproduzenten der Welt. Dort wird Gas und auch Öl mit hunderttausenden Bohrungen aus sogenannten unkonventionellen Lagerstätten gefördert. In Deutschland ist diese Methode der Gasförderung verboten. Doch durch den Krieg in der Ukraine werden nun immer wieder Forderungen laut, die umstrittene Fracking-Technologie auch hierzulande ergebnisoffen zu prüfen. Aber welches Potenzial verbirgt sich denn tatsächlich unter den deutschen Lagerstätten? Dagmar Röhrlich hat nachgefragt.
Durch den Ukraine-Krieg werden für abgeschlossen gehaltene Diskussionen neu aufgelegt. Auch die um die sogenannten unkonventionellen Gaslagerstätten und damit um das sogenannte hydraulische Fracking. Dabei wird anfangs mit hohem Druck ein Gemisch aus Wasser, Sand und Chemikalien in tiefe Gesteinsschichten gepumpt, um Risse in ihnen zu bilden, sodass das eingeschlossene Erdgas entweichen kann, erläutert Eike Bruns, Sprecher des Niedersächsischen Landesamts für Bergbau, Energie und Geologie in Hannover.
Dann reden wir eben über Lagerstätten, die nicht im Sandstein liegen, sondern in Schiefer, Ton oder Mergelgestein und wo es dann eben dieses Impulses bedarf, dieses Gestein etwas aufzubrechen, um dann eben dieses Schiefergas fördern zu können.
Tief unter dem Boden steckt ein Gasschatz. Wie groß er sein könnte, das hat Stefan Ladage von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover zusammen mit seinem Team in einer ersten Studie abgeschätzt.
Im Ergebnis ist es eine große Spannbreite von 300 Millionen Kubikmeter bis 2 Milliarden Kubikmetern in etwa, im Mittel rund 700. Aber die große Spannbreite zeigt halt auch schon natürlich die großen Wissenslücken oder Unsicherheiten zu diesen Gesteinsformationen im Untergrund.
Die größten Vorräte liegen in Niedersachsen, erklärt der Geologe. Es gibt sie jedoch beispielsweise auch im Oberrheingraben oder in Nordrhein-Westfalen. Die Menge an Schiefergas, die sich daraus fördern ließe, schätzt er mit 380 bis 2340 Milliarden Kubikmeter ab. Bei einem deutschen Jahresverbrauch von rund 90 Milliarden Kubikmeter eine durchaus nennenswerte Ressource, theoretisch jedenfalls.
Man muss aber einfach wissen, das sind technische Ressourcen, die wir ermittelt haben. Das heißt, aus geowissenschaftlicher und technischer Sicht könnten es in dieser Größenordnung sein. Das heißt aber noch lange nicht, dass diese Ressourcen auch tatsächlich wirtschaftlich erschließbar wären.
Als nächstes müsste eigentlich eine wesentlich genauere Erkundung der Vorkommen beginnen. Doch in Deutschland ist das hydraulische Fracken seit 2017 verboten. Auch wenn wissenschaftlich begleitete Probebohrungen erlaubt sind, gab die Industrie die Lizenzen zurück. Das Verbot gründete sich auf fehlende Erfahrung und drei potenzielle Gefahren: dem unkontrollierten Freisetzen des Treibhausgases Methan, der Verschmutzung von Grundwasser und Oberflächengewässern und dem Auslösen von Erdbeben. Um diese Risiken beurteilen zu können, rief die damalige Bundesregierung eine Expertenkommission ins Leben, die 2021 ihren Abschlussbericht vorlegte, zusammengetragen aus dem Wissen anderer Länder.
Dazu haben wir Studien vergeben, diese Studien dann auch nacheinander ausgewertet und Empfehlungen abgeleitet für das, was man dann in Deutschland in diesen Probebohrungen dann auch entweder als zusätzliche Forschung machen könnte oder aber auch Empfehlungen dafür, wie man zum Beispiel eben Überwachungssysteme aufstellen muss, um das Risiko möglichst klein zu halten.
Charlotte Kraftschick ist Direktorin des Geoforschungszentrums Potsdam und Vorsitzende der Expertenkommission Fracking des Deutschen Bundestages. Das Ergebnis der Kommission: Es sei möglich, die Risiken auf ein Minimum zu reduzieren, unter anderem durch eine genaue Vorabuntersuchung potenzieller Standorte. Auf dieser Grundlage könnten Gebiete abgegrenzt werden, in denen auf keinen Fall gefrackt werden sollte, und anderswo ließen sich Schutzmaßnahmen konzipieren. Ein Restrisiko bleibe jedoch immer. Der Bericht endete dann in den Schubladen des Umweltausschusses im Parlament. Und solange das gesetzliche Verbot bleibt, dürfte sich die Industrie nicht für das unkonventionelle Fracking interessieren.
Gesellschaftlich müsste man durch viele Diskussionen durchgehen, wissend, dass die Gasversorgungsstrategie des Landes hier Sache der Bundesregierung und des Parlaments ist, das entsprechend festzulegen.
Ludwig Möhring ist Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Erdgas, Erdöl und Geoenergie in Hannover.
Wenn man sich jetzt dem Thema nähern wollte, da sind gesetzliche Änderungen, wären dafür erforderlich. Es müsste entsprechende Genehmigungsverfahren geben, in denen sicherlich Fragen der Umweltverträglichkeit eine große Rolle spielen müssen.
Denn durch den technologischen Fortschritt der vergangenen 10 Jahre gibt es inzwischen Freckflüssigkeiten, die als nicht umweltgefährdend eingestuft werden. Doch wie dem auch sei, in der akuten Situation hilft Fracking nicht weiter. Gesellschaftliche Diskussionen, dann Gesetzesänderungen, weitere Erkundungen und Probebohrungen, das dauert seine Zeit. Nach 2 bis 4 Jahren wäre eine Förderung möglich. Frühestens.
Das Fracking-Potenzial in Deutschland, ein Beitrag von Dagmar Röhrlich. Der Monarchfalter mit seinen typischen orangefarbenen Flügeln ist wohl einer der bekanntesten Wanderfalter. Auf dem nordamerikanischen Kontinent legt er weite Strecken zurück auf seinem Weg zwischen Sommer- und Winterquartier. Er gilt als der besterforschte Schmetterling Nordamerikas. Auch in Afrika und hier in Europa gibt es solche wandernden Insektenarten. Und zu ihnen gehört der Totenkopfschwärmer, ein Nachtfalter. Über diese Art ist weit weniger bekannt als über den prächtigen Monarchfalter. Ein internationales Forschungsteam wollte das nun ändern und die Wanderwege des Schwärmers nachzeichnen mit Hilfe kleiner Sender. An diesem Projekt beteiligt war auch Professor Martin Wikelski, Direktor der Abteilung für Tierwanderungen des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen. Herr Professor Wikelski, was wusste man denn eigentlich bisher über die Wanderung des Totenkopfschwärmers? Wo ist er denn üblicherweise unterwegs?
Ja, die Totenkopfschwärmer sind natürlich faszinierende Insekten, die wandern. Das wusste man. Man wusste auch, dass die im Frühjahr vom Süden kommen, irgendwo vom Mittelmeergebiet und eben auch bis nach Island hochfliegen ab und zu mal und dann im Herbst wieder zurückfliegen ins Mittelmeergebiet, übers Mittelmeer und nach Afrika. Aber wie genau das funktioniert, was Individuen dort wirklich machen und auch wie sie ihre Navigationsleistungen vollbringen, wusste man nicht.
Sie haben nun einzelne Tiere individuell nachverfolgt, ihre Route sozusagen live mitprotokolliert. Wie genau ging das denn vor sich?
Ja, das ist eine Tour de Force. Da muss unten jemand sein, der Miles Mentz, der die Sender auf die Motten macht, aufklebt. Und ich bin dann oben im Flugzeug, stehe praktisch schon drüber und warte, dass die Individuen abheben und dann eben entweder auf Wanderung gehen oder eben lokale Flüge machen. Also manche von denen sind dann in Bienenstöcke geflogen, nur ein paar Kilometer. Und andere sind eben dann wirklich auf Wanderung gegangen. Und dann kann man dabei sein. Wir haben eben diese kleinen Sender drauf, die von oben geortet werden können mit 2 Antennen am Flugzeug. Und dann kann man nachvollziehen, was machen diese Tiere.
Sie haben gerade Bienenstöcke erwähnt. Man muss dazu sagen, diese Schwärmer gehören zu den Arten, die tatsächlich sich in Bienenstöcken am Honig bedienen.
Genau, deswegen sind die bei den Imkern natürlich nicht sehr beliebt. Aber insgesamt ist es unglaublich spannend, dass die da nachts dann in diese Bienenstöcke reinfliegen, sich sozusagen als Biene verkleiden und dort dann einen Tag über sitzen, sich schön vollfressen und dann eben weiterfliegen.
Sie haben also nun die genaue Flugroute von einzelnen Totenkopfschwärmern genau verzeichnet. Was können Sie aus diesen Trajektorien denn nun ableiten?
Ja, für uns war das sehr spannend, dass die eben nicht sich mit dem Wind treiben lassen, was man eigentlich erwartet hätte, dass die Winde, die ich im Flugzeug eben auch dann aufzeichne, dass die Tiere von der Flugbahn abbringen oder durch die Landschaft treiben, sondern es ist wirklich so, dass sich die offensichtlich einen Punkt am Horizont suchen und auf diesen Punkt zufliegen und da wahrscheinlich auch mit Magnetsinn über die Zeit dann die Richtung einhalten. Und das war spannend, weil die auch innerhalb einer Nacht, wenn sich der Wind ändert, wirklich diese Richtung beibehalten. Das hätten wir nie erwartet und suchen sich offensichtlich auch die Flughöhe aus, wo der Wind für sie dann am besten ist.
Bei den Monarchfaltern in Nordamerika, da haben Fachleute herausgefunden, dass sich die Schmetterlinge auch nach dem Stand der Sonne orientieren. Die Totenkopfschwärmer, die sind nachts unterwegs, das heißt, die Sonne scheidet da ja als Orientierungspunkt aus.
Ja, sie können aber auch bei Sonnenuntergang, wo sie auch schon zum Teil aktiv sind, sehen, wo Westen ist und das als Kalibrierung hernehmen. Aber wir denken, dass sie ziemlich sicher auch visuelle Punkte hernehmen am Horizont. Weil bei uns war das so, die sind entweder von Konstanz aus dann Richtung Bernardino Pass geflogen und haben da genau die Richtung eingehalten. Oder eben südwestlich an den Alpen vorbei. Also auch da der niedrigste Punkt in der Landschaft. Und wahrscheinlich haben die so ganz einfache Flugregeln, dass sie heißt, flieg ungefähr nach Süden und dann eben auf dem niedrigsten Weg.
Eine Unterart des Monarchfalters wurde ja gerade auf die rote Liste der gefährdeten Arten gesetzt. Die Gründe für den Einbruch der Populationen, die sind vielfältig, zum Beispiel die Abholzung von Wäldern, aber auch der Gebrauch von Pestiziden. Wie sieht das denn aus beim Totenkopfschwärmer? Ebenfalls eine wandernde Art, sind die Bestände denn hier stabil?
Also im Moment ist es so, dass die Bestände eher zunehmen. Das liegt aber wahrscheinlich am Klimawandel. Aber auch da würde man vermuten, dass langfristig die Bestände bedroht sind, weil die zum Beispiel auf Kartoffelfeldern fressen, die ja oft dann auch mit Insektiziden behandelt werden. Also bei Insekten ist ja generell das Problem, dass sie sehr, sehr stark abnehmen und das für uns eigentlich ein Indikator dafür ist, dass irgendwas draußen nicht mehr stimmt. Was das genau ist, muss man rausfinden. Und dafür muss man eben verstehen, was machen die, was machen Individuen, wie entscheiden sie sich, wie überleben diese Individuen. Und dafür haben wir eigentlich jetzt diese neue Methode entwickelt, wie man wirklich diese Tiere auch langfristig beobachten kann.
Wenn es um den Schutz von wandernden Tierarten ganz allgemein geht, welche Rolle spielt denn hier die Nachverfolgung der Wanderrouten, zum Beispiel mit Hilfe von diesen kleinen Sendern, wie Sie sie jetzt eben bei diesem Schmetterling benutzt haben?
Also wir denken, es ist essentiell, dass wir von Individuen verstehen, wie sie sich entscheiden, weil nur dann kann man Voraussagen machen, auch für die gesamten Populationen. Und das ist dann wieder wichtig für Fragen zum Beispiel auch, wenn invasive Arten kommen, die asiatische Hornisse oder andere Insekten, die zum Beispiel Wälder befallen. Also da muss man dann wirklich sehen, wie können wir deren individuelle Entscheidungsprozesse nachvollziehen.
Sagt Martin Wikelski vom MPI für Verhaltensbiologie und Professor an der Universität Konstanz. Vertikale Landwirtschaft oder auch Vertical Farming, das ist die Idee, Pflanzen in speziellen Regalsystemen übereinander anzubauen, und zwar in geschlossenen Räumen, in Hallen oder möglicherweise sogar in Hochhäusern. An der Technischen Universität München laufen Forschungen dazu, wie mit dieser Methode hohe Erträge erreicht werden können, zum Beispiel beim Weizen. Das Potenzial ist vorhanden, doch bei der praktischen Umsetzung, da hakt es manchmal noch, wie Susanne Lettenbauer herausgefunden hat.
Der Weg zu den 7 Klimakammern des Lehrstuhls für Digital Agriculture am PTC, dem Plant Technology Center der Technischen Universität München, führt in den kühlen Keller. Durch kleine Fensterscheiben kann man auf übereinander gestapelten Gestellen eng stehende Weizen- und Sojapflanzen erkennen.
Wir haben hier diese 25 Grad, also man merkt natürlich auch einen kleinen Unterschied zum Flur. Wird konstant gehalten, Luft kommt hier über die perforierten Seitenwände in den Raum hinein und wird nach oben abgesogen. Es ist auch wichtig, dass wir eine Luftzirkulation haben. Das heißt, die Luft wird natürlich im Hintergrund auch vorbereitet, sodass eben genau die richtige Temperatur und Luftfeuchte hier ankommt.
Man habe bereits mit dem CO2-Gehalt in der Luft experimentiert, erklärt Sebastian Eichelsbacher, Doktorand am verantwortlichen Hans-Eisenmann-Forum. Die einzelnen Lichtspektren der LEDs verändern ebenfalls das Wuchsverhalten. Man wisse jetzt auch, dass Soja mehr Luftfeuchtigkeit als Weizen benötige. Der spezielle kleinwüchsige Weizen, mit dem die Forscher hier experimentieren, benötigt im Vertical Farming Anbau nur rund 70 Tage, 2,5 Monate bis zur Reife, aber mit extrem hohem Energieaufwand, der gleichzeitig viel Wärme erzeugt. Diese muss per Klimaanlage reguliert werden, sagen die Wissenschaftler. Der Energieaufwand für die künstliche Beleuchtung ist derzeit das größte Problem des Indoor- und Vertical Farming, sagt der zuständige Professor Senthold Asseng. Weizen benötigt fast das 30-fache als zum Beispiel Salat. Diese Anbaumethode sei ansonsten trotzdem nahezu unschlagbar.
In einer Ernte kriegen wir Erträge, die so hoch sind wie die besten im Feld. Aber wir können bis zu 5-mal ernten im Jahr. Und dann sind wir nicht mehr abhängig von einem Feld, von einer einzelnen Fläche, sondern wir können verschiedene Etagen aufbauen. Und das führt dazu, dass wir Gebäude mit 100 Schichten, dass wir in diesen Anlagen 6000 Mal mehr Weizen pro Jahr, pro Hektar produzieren können wie der Durchschnittsertrag in der Welt.
Um Energie zu sparen, experimentieren die Forscher mit verschiedenen Lichtspektren, mal Blau, mal Rottöne. Ganz eindeutig sei die unterschiedliche Wirkung noch nicht. Auch wisse man noch nicht, welchen Einfluss der Standort der einzelnen Pflanze auf das Wachstum habe, ob am Rand, in der Mitte oder auf den unterschiedlichen Ebenen.
Wir haben das mit Architekten mal durchgerechnet, wie groß kann das Gebäude aussehen. Wir sind da auf 100 Schichten gekommen. Dadurch kommen wir eben auf diesen mehrere tausend Male höhere Erträge als im Feld. Das heißt, wir können ganz viel Fläche einsparen, wenn wir das machen. Riesenvorteil. Wir halten alles Wasser, was da reingeht, können wir im Zyklus haben. Da geht nur das Wasser raus, was mit dem Ertrag rausgenommen wird. Riesige Wassereinsparung. Die Nährstoffe, die wir geben, bleiben da drinnen. Nichts geht mehr an die Umwelt.
Ganz nah am Verbraucher, ohne Transportwege, frisch vom Feld gewissermaßen. Das ist das Ziel von Vertical Farming. Und es funktioniert? Im Kleinen zumindest bereits in mehreren deutschen Supermärkten, wie hier im Münchner Norden.
Hier wachsen innerhalb von etwa 3 Wochen unsere Pflanzen. Wir bauen hier Salate, also einen Eichblattsalat, den Sie hier vorne sehen, oder Basilikum, auch einen Pak Choi.
25% weniger Wasserverbrauch, leichter Überdruck gegen eventuelle Keime, erklärt Henna Schwarz, der Geschäftsführer von Calera, eine der großen Vertical Farming Firmen weltweit.
Also hinten dran haben Sie eine kleine Keimzelle. Dort werden die Samen in den Pot eingesetzt, keimen dann 3-4 Tage und kommen dann hier in den Grow Tower. Das Ganze funktioniert so, dass wir innen in diesem inneren Ring am Anfang die jungen Pflanzen einsetzen und über die 3 Wochen werden die jeden Tag eine Position weiter nach außen geschoben von unseren Mitarbeitern.
Das spezielle Saatgut ermögliche einen Mehrertrag von 25-50% zum normalen Feld- oder Gewächshausanbau, erklärt Schwarz. Das Vollspektrumlicht kommt von hocheffizienten LED-Leuchten, die einen 16-Stunden-Tag simulieren. Bei der Supermarkt-Klimakammer habe sich Calera bewusst gegen die hydropone Aufzucht entschieden, bei der die Wurzeln in Nährlösungen hängen, sondern
bei uns ist es so, dass wir ein eigenes Substrat entwickelt haben. Wir nennen das Bestponics. Das ist ein mehrschichtiges Substrat, wo die Nährstoffe, also quasi das Düngemittel, mit drin ist. In so einem Slow-Release-Mechanismus kann man sich vorstellen, wie bei einer Pille vom Arzt, die über einen längeren Zeitraum die Wirkstoffe abgibt.
Nach 3 Wochen sortieren Mitarbeitende in Schutzanzügen die verzehrfertigen Pflanzen aus für den Verkauf. Rund 250 pro Tag in diesem Supermarkt. Eine Studie bezeugt bei diesen Pflanzen nicht nur, dass keinerlei Pestizide enthalten sind.
Sie haben bei diesen Pflanzen auch einen wesentlich höheren Nährstoffgehalt. Das ist von Vitamin zu Vitamin ein bisschen unterschiedlich. Also Vitamin K zum Beispiel kann 10, 15 Mal so hoch sein. Bei den meisten anderen Nährstoffen ist es so etwa ein Viertel bis 30% höher.
Wirklich rentabel werde Vertical Farming aber erst in den Mega-Farmen, die Calera in den USA, in Singapur und Katar mithilfe großer Photovoltaikanlagen betreibt. Dort können bereits heute täglich bis zu 3 Tonnen an Nahrungsmitteln geerntet werden. In Kürze sollen anspruchsvollere Pflanzen wie Erdbeeren, Blaubeeren und Tomaten hinzukommen. Der Anbau von Weizen im Vertical Farming Verfahren, wie es die Technische Universität München im Labor erprobt, ist heute praktisch noch nicht umsetzbar und wirtschaftlich auch noch komplett unrentabel.
Pestizidfrei, aber energieintensiv, vertikale Landwirtschaft in der Praxis. Ein Beitrag von Susanne Lettenbauer war das. Und damit kommen wir zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Michael Stang.
Eine Infektion mit SARS-CoV-2 kann zu Hirnveränderungen und neurokognitiven Dysfunktionen führen, insbesondere bei Long-Covid. Die zugrunde liegenden Mechanismen dahinter waren bisher unverstanden. Nun zeigt eine Studie aus Brasilien im Fachblatt PNAS, dass SARS-CoV-2 bestimmte Gehirnzellen, sogenannte Astrozyten, infiziert, dort den Stoffwechsel der Gehirnzellen reduziert, was strukturelle Veränderungen verursacht. MRT-Aufnahmen zeigen, dass einige SARS-CoV-2-Infizierte oder an einer Infektion Verstorbene eine reduzierte kortikale Dicke aufwiesen. Diese korreliert mit kognitiven Beeinträchtigungen und Symptomen wie Angst und Depression. Weniger ist mehr. Zumindest erleichtert ein in seiner Komplexität reduzierter Kehlkopf das Sprechen. Das ist das Fazit einer Anatomiestudie im Fachblatt Science. Darin war ein internationales Team der Frage nachgegangen, weshalb Menschen im Vergleich zu anderen Primaten einen recht einfach aufgebauten Kehlkopf aufweisen. Demnach legte der Verlust von Luftsäcken und Stimmmembranen im Kehlkopf im Laufe der Humanevolution die Grundlage für die menschliche Lautsprache. Nur dadurch sei es möglich, stabile und komplexe Laute zu produzieren oder kurz sprechen zu können. Novartis bestätigt Todesfälle nach einer Gentherapie. Zwei Kinder sind nach einer Behandlung mit dem Gentherapie-Medikament Zolgensma von Novartis an akutem Leberversagen gestorben. Das bestätigte der Pharmakonzern in einer Stellungnahme am Freitag. Das Medikament ist zur Behandlung der spinalen Muskelatrophie zugelassen, einer seltenen Erbkrankheit, die in ihrer schwersten Form oft im Alter von 2 Jahren tödlich endet. Mit einem Preis von etwa 2 Millionen US-Dollar ist Zolgensma auch die teuerste einmalige Therapie weltweit. Die Todesfälle ereigneten sich in Russland und Kasachstan. Die Erderwärmung in der Arktis ist fast 4-mal schneller als weltweit. Das berichtet ein Team des finnischen Meteorologischen Instituts in Helsinki im Fachblatt Communications Earth and Environment. Demnach hat sich die arktische Region in den vergangenen 43 Jahren fast 4-mal so schnell erwärmt wie der globale Durchschnitt. Auf regionaler Ebene seien manche Gebiete im arktischen Ozean sogar bis zu 7-mal so schnell wie der Gesamtplanet wärmer geworden. Bisherige Klimamodelle hätten die sogenannte polare Verstärkung unterschätzt. Das Ausmaß der polaren Verstärkung wird demnach sowohl vom durch menschliche Aktivitäten verursachten Klimawandel als auch von natürlichen langfristigen Klimaschwankungen beeinflusst. Künstliche Genschaltkreise sollen Pflanzen verbessern. Im Zuge der globalen Erwärmung werden künftig Nutzpflanzen benötigt, die mehr Ertrag bringen, weniger Wasser oder Dünger benötigen oder hitzetolerant sind. Solche Pflanzen könnten mithilfe von synthetischen genetischen Schaltkreisen optimiert werden. Das berichtet ein Team der Stanford-Universität im Fachblatt Science. Mithilfe der neuen Methode können die Forschenden gezielt bestimmte Gene in einzelnen Bereichen der Pflanze beeinflussen. Am Beispiel der Modellpflanze Ackerschmalwand gelang es ihnen, das Wurzelwachstum gezielt zu steuern, ohne den Rest der Pflanze zu verändern. Die Schaltkreise können abhängig von den Umweltbedingungen bestimmte Gene und weitere Signalwege an- und ausschalten. Das Team hatte bei seiner Studie mehr als 1000 potenzielle Schaltkreise entwickelt und getestet. 188 davon erwiesen sich als nützlich, hieß es.
Das waren die Wissenschaftsmeldungen heute von und mit Michael Stang.
Sternzeit, 12. August. Verwirrung um die Ausdehnung des Universums. Seit dem Urknall dehnt sich das Weltall aus. Rätselhaft ist allerdings, wie schnell der Kosmos auseinanderfliegt. Widersprüche in den Messungen deuten darauf hin, dass ein ganz grundlegendes Phänomen noch unbekannt ist. Der Wert der Hubble-Konstanten, wie die Fachleute die Expansionsgeschwindigkeit des Universums nennen, ist bis heute unklar. Zudem stellte sich in den 90er Jahren heraus, dass offenbar die geheimnisvolle dunkle Energie das Universum immer schneller auseinandertreibt. Ein Team um Nobelpreisträger Adam Riess hat jetzt noch einmal die Entfernung aller 42 Galaxien präzise bestimmt, die bei der Messung der Ausdehnung des Kosmos zum Einsatz kamen. Das Ergebnis für die Hubble-Konstante, das sich daraus ergibt, liegt 8% höher als der Wert, der aus der Analyse der kosmischen Hintergrundstrahlung folgt. Auch aus diesem Nachleuchten des Urknalls lässt sich das Tempo der Ausdehnung des Alls ableiten. Nur liegt dieser Wert eben deutlich niedriger. Die Fachleute grübeln, was für diesen Widerspruch verantwortlich sein könnte. Offenbar gibt es im Kosmos etwas, was die Bewegung von Sternen und Galaxien beeinflusst, das aber noch völlig unbekannt ist. Die 8%ige Abweichung motiviert Adam Riess und Co. immer wieder über die Theorien des Universums nachzudenken. Es wird nicht weniger gebraucht als ein Geniestreich, eine Idee, die die dunkle Materie, die dunkle Energie und den Urknall unter einen Hut bringt. Und zwar viel besser als auf 8% genau.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann, der niedrige Pegelstand am Rhein, denn der bereitet der Wirtschaft große Sorgen.
Forschung aktuell. Programmtipp.
Der Schützenplatz in Göttingen. In den Jahren 1942 bis 1945 gab es hier ein riesiges Zwangsarbeiterlager.
Um die 20 Baracken und etwa 1000 Personen und das ausschließlich Leute aus der Sowjetunion.
Heute erinnert nichts an die Internierten. Die Russin Lilia Derjabina aber hat die Bilder von damals bis heute vor ihrem inneren Auge.
Riesige LKW fuhren an das Badehaus heran. Die Leichen wurden aus dem großen Fenster auf einem Fließband heraustransportiert. Die das sahen, liefen durch das Barackenlager und berichteten, was vor sich geht.
Lilia, Zwangsarbeiterin, Zeitzeugin. NS-Geschichte zwischen Erinnerung und Aktenlage. Wissenschaft im Brennpunkt.
Am Sonntag um 16:30 Uhr.